MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Herzlich willkommen bei MENA Watch. Mein Name ist Jasmin Aremi und wir haben heute die Queer-Aktivistin Michaela Dadley zu Gast. Michaela, du bist Queer-Aktivistin, Kabarettistin, Juristin, Kolumnistin und eine der unüberhörbaren Stimmen unserer Gegenwart. Du wurdest in den USA geboren und lebst aktuell in Berlin und auch schon ganz lange, wie du mir erzählt hast. Dein Spektrum reicht von Essays und Kolumnen über politische Satire bis hin zu ernsthaften Analysen und Medienkritik. Und neben deiner Taz-Kolumne Frau ohne Menstruationshintergrund kann man auch die Neuauflage deines Buches lesen, Race Relations, Essays über Rassismus. Und in dem Buch legst du eine Arbeit vor, die zeigt, wie tief diskriminierende Strukturen in den Alltag eingelassen sind und warum solidarische Allianzen über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg überlebenswichtig sind. Und über diese Schnittstellen von Schwarzsein, Jüdischsein, Israel-Solidarität und den Preis, den man für sehr klare Positionen mittlerweile zahlt, wollen wir heute gerne sprechen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Es freut mich sehr, hier zu sein. Servus, Shalom. Und ja, ich habe das Licht der Welt im Schatten der Freiheitsstatue erblickt. Zwar im Jahre 1961. Und in demselben Jahr wurde hier in Berlin die Mauer gebaut. Und das ist eine Art Metapher für mich in meinem Leben. Ne? Weil laufend befasse ich mich damit, Mauern einzureißen, aber auch Brücken zu bauen. Ne? Und man muss beides machen, wenn man für etwas steht. Und es ist für mich selbstverständlich, dass wenn man Brücken baut, dass die dazu beitragen sollten, dass die Verbindungen zwischen verschiedenen Communities fortifiziert werden, also potenziert, stärker gemacht werden. In einer Demokratie ist das absolut notwendig. Eine Demokratie ohne Solidarität ist eine Art Fiktion eigentlich.
Dann komme ich gerne erstmal zur ersten Frage, die ich an dich habe. Und welche alltäglichen Erfahrungen haben dein Bewusstsein für Rassismus am meisten geschärft und wo siehst du Unterschiede zwischen den USA und Deutschland?
Okay, im Grunde genommen muss man es so sagen, die Erfahrungen habe ich am eigenen Leibe sammeln können und habe auch festgestellt, dass die Strukturen des Rassismus auch den Strukturen des Antisemitismus sehr ähneln, zum Beispiel. Und es ist für mich klar zu sagen, okay, es gibt verschiedene Arten, verschiedene Ausdrucksweisen des Rassismus und des Antisemitismus, aber die basieren also beide Formen der Diskriminierung, wie auch Queerfeindlichkeit, wie auch die Misogynie, alle Formen der Diskriminierung basieren auf einer systematischen Geringschätzung auf Othering als Basis, also die Unterschiede bei anderen Menschen aus anderen Gruppen hervorzuheben und dann grundsätzlich als etwas Bedenkliches zu betrachten und so. Und das sind meine Erfahrungen. Es sind verbale Auseinandersetzungen, Gewaltandrohungen etc. In den USA der 1960er Jahre habe ich den Ku Klux Klan zum ersten Mal live gesehen durch eine hauchdünne Fensterscheibe in unserem Auto in den Südstaaten. Und so etwas prägt, nicht wahr? Aber ich sehe Gemeinsamkeiten, ich sehe Ähnlichkeiten, denn Hass ist Hass. Ne?
Gab es denn für dich auch einen Auslöser, dass du dich dafür entschieden hast, das Buch zu schreiben, das wir übrigens auch hier haben, Race Relations, Essays über Rassismus?
Ja, ich meine, ich war jahrelang schon vorher journalistisch tätig und habe zu diesen Themen, hatte schon lange diesbezüglich geschrieben, nicht wahr? Aber nach der Ermordung von George Floyd gab es, sage ich mal, eine neue Welle des Interesses in dieser Hinsicht. Und ich stellte fest, dass vor allem das, was hier in Deutschland über den Rassismus geschrieben wurde, dass es eher nicht spezifisch genug war. Es war eine vage Idee davon. Oder man sprach mit akademisierten Verklausulierungen sozusagen über Themen, die nicht entsprechend klar artikuliert wurden. Also man konnte zum Beispiel aus der Charta der Vielfalt die Anti-Rassismus Autoren konnten die Charta der Vielfalt im Grunde genommen aus dem Kopf herunterrasseln. Aber diese Mosaiksteine zusammenzufügen und dann wirklich ein Bild ja, zu erstellen, das wirklich an die Wurzel des Problems geht, das fehlte. Die Vermittlungskraft in den meisten Büchern, die ich darüber gelesen habe, war nicht sehr stark. Die kratzten ganz passioniert an der Oberfläche entlang und befassten sich sehr wenig mit Geschichte. Du hast Leute gehabt, die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung in den USA kaum angeschnitten haben, als hätten sie selber den Antirassismus oder so erfunden und nur jetzt verkünden wollten. Anders gesagt, also ich wusste, ich konnte es besser tun, ich konnte es besser vermitteln, provokativer ich habe das Buch geschrieben, das ich gerne gelesen hätte. Ne? Es hatte mir bis dahin gefehlt. Ne?
Genau, also dein Buch hat ein total super Storytelling. Du erzählst sehr klar über diese geschichtlichen Hintergründe und nimmst aber die Leute quasi auch einfach in diese Szenerien mit, die du selbst erlebt hast oder die auch einfach geschichtlich passiert sind. Und ich fand es auch auf jeden Fall super aufschlussreich und habe auch noch ganz viel mitgenommen. Du hast es ja jetzt quasi neu aufgelegt. Warum war jetzt diese Neuauflage für dich ein dringender Moment?
Die Neuauflage März 2025 erschienen, also die zweite Auflage ist erweitert und befasst sich eingehend mit dem Thema oder mit der Thematik des Antisemitismus, besonders in Anbetracht des seit dem 7. Oktober wild um sich herum grassierenden Judenhass und auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Gesellschaft sich damit schwer tut, wahrzunehmen, dass der Antisemitismus auch von links kommen kann und tatsächlich auch kommt. Für mich war es ein Bedürfnis, dass wir erstmal das wahrnehmen und dass wir uns auf die, zum Beispiel auf die großartige Allianz zwischen Schwarzen, zwischen Afroamerikanerinnen und jüdischen Menschen in den USA, darauf zurückzusehen, weil, ja, wenn wir von dem Bündnis sprechen, sprechen wir von einer Allianz, die sehr viel dazu beigetragen hat, dass es Bürgerrechte in dem Umfang gibt, die wir jetzt haben, den wir jetzt haben und den wir jetzt eigentlich genießen sollten. Ne?
Diese Allianzen zwischen schwarzen und jüdischen Communities in der US-Bürgerrechtsbewegung. Was hat diese Verbindung so stark gemacht und würdest du auch eine Chance sehen, irgendwas davon ins Jetzt mitzunehmen, ins Heute?
Was sich so stark gemacht hat, hängt wiederum mit der Ähnlichkeit der historischen Erfahrung zusammen. In der Antike sozusagen, anno dazumal waren jüdische Menschen in der Knechtschaft in Ägypten. Und schwarze Menschen durch den arabisch geführten transsaharischen Sklavenhandel und später durch den europäischen geführten Sklavenhandel wurden versklavt, wurden ja, verschleppt, verschifft, verkauft und zu Tode vernichtet. Und beide Gruppen können aus dieser Erfahrung sagen, dass sie wissen, wie es ist, über Generationen hinweg in der Knechtschaft einer Gesellschaft zu sein. Vieles über die jüdische Erfahrung kennen wir aus religiösen, biblischen Erzählungen aus der Erfahrung der amerikanischen Sklaven, der schwarzen Sklaven. Wenn wir darauf schauen, sehen wir, dass Menschen wie Harriet Tubman zum Beispiel, die als Moses bezeichnet wurde in ihrer Untergrundbewegung, sie war eine Fluchthelferin, eine Führerin eigentlich. Moses aus der hebräischen Geschichte und diese Idee von Exodus, ja, von der Befreiung, von der Emanzipierung, war in beiden Gruppen sehr stark. Und in dieser Hinsicht, das war quasi ein Grundstein dafür, dass in puncto Emanzipierung man begriffen hat, Zusammenhalt und dann Solidarität über die eigene Community hinaus wichtig ist. Zu Zeiten von Harriet Tubman gab es auch weiße Menschen, die sich für aus Abolitionists, aus Autorinnen etc., die sich für die Freilassung der Sklaven eingesetzt hatten. Und auch einige waren jüdisch und schon damals. Und es hat dazu beigetragen, dass diese Allianz feste Formen angenommen hat. Und im Buch erwähne ich, wenn ich das jetzt nur kurz zusammenfassen könnte, es gibt so viele Bereiche, die sich tangieren hier. Ein jüdischer Philanthrop in den USA hat im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, sage und schreibe über 2000 schwarze Grundschulen finanziert, aus dem Boden gestampft. Und um die 20 HBCUs, also Historically Black Colleges and Universities, schwarze Hochschulen finanziert. Jüdische Menschen waren dabei sehr involviert, als die Bürgerrechtsorganisation NAACP gegründet wurde, National Association for the Advancement of Colored People. Es hat den Titel über die Jahrzehnte hinweg behalten. Und im Zweiten Weltkrieg in Buchenwald und im KZ Gunskirchen gab es schwarze GIs, die an der Befreiung der Menschen aus den Konzentrationslagern befreit wurden. Und für viele europäische Juden war es der erste Kontakt überhaupt mit schwarzen Menschen, außerhalb von vielleicht Filmen oder Fotos oder so. Und da kamen die gleich als Befreier. Martin Luther King und Joachim Prinz, also ich sage ein King und ein Prinz, Joachim Prinz aus Berlin, Rabbiner, Holocaust-Überlebende, auch Joshua Heschel, Rabbiner, ebenfalls Holocaust-Überlebende, die marschierten zusammen in den 60er Jahren, als ich sehr klein war, gegen den Rassismus, weil Schwarze und auch Juden von Ku Klux Klan wirklich ermordet wurden. Der Klan hat es nicht so gerne gesehen, dass weiße Menschen den Schwarzen helfen, um sich für Bürgerrechte zu engagieren. Und insbesondere jüdische weiße Menschen wurden sehr vom Ku Klux Klan ins Visier genommen und auch gelyncht. Na, gelyncht, getötet, hingerichtet. Und das verbindet. Na, das verbindet. Und an meiner Zeit auch in den USA kann ich mich daran erinnern, in meiner Kindheit. Eine Zeit lang waren jüdische Kinder die einzigen weißen Kinder, die mit uns Schwarzen zusammenspielten. Ne? Und diese Kinder waren die Kinder von Holocaust-Überlebenden. Ich weiß noch, wie ich mich damals dafür interessierte, warum nicht nur die Männer in dieser einen Familie, sondern auch die Frauen Tätowierungen am Arm hatten. Und nicht besonders Schmücke, nicht besonders schöne Tätowierungen. Eines Tages wurde ich darüber informiert. Na, das war thematisch meine allererste Berührung mit dem Thema Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. Ja. Und auch meine Erfahrungen mit diesen Menschen erklärt, warum ich meine Beziehung zu jüdischen Menschen, ich bin katholisch, ne? Warum ich meine Beziehung zu jüdischen Menschen nicht auf dem Altar des Zeitgeistes opfern will. Ich denke gar nicht davon. Es ist etwas, das ich auch mitteilen wollte. Ich habe auch noch ein weiteres Werk diesbezüglich auf dem Wege, speziell zu dem Thema. Aber schon in diesem Buch über Rassismus befasse ich mich auch mit den Verbindungen zwischen Schwarzen und Juden. Weil es schließlich eine Allianz ist, die nicht nur den beiden Gruppen zugute kommt, sondern eine Allianz ist, die sich für Zusammenhalt und Menschenrechte einsetzt. Und davon profitieren alle Menschen.
Wenn du das jetzt so erzählst, dann ist auf jeden Fall auffällig, dass man ja in der aktuellen Debatte dazu gar nichts hört. Also in Deutschland ist das jetzt eher so, dass Linke zu dem Thema mit den Schultern zucken würden. Glaubst du, das ist Ignoranz oder ist das bewusste Abwehr, weil es dann nicht in dieses eigene Weltbild passt?
Ja und ja und ja. Ignoranz. Indifferenz und auch Ideologie. Man hört was darüber, man hört es von mir. Bei der Taz habe ich diesbezüglich ein paar Artikel speziell über die Beziehungen zwischen Schwarzen und Juden und speziell über das Thema Schwarze und Palästina. weil es sehr viele weiße, linke, weiße, white saviors gibt, die das nicht gerne erläutern möchten, diese starken Verbindungen zwischen Schwarzen und Juden. Das hast du auch darauf angesprochen. Ich spreche darüber. Dafür werde ich auch versuchsweise gecancelt. Ich spreche laut darüber. Und wie an einer Veranstaltung hier im Rahmen einer gewissen Universität der Künste in Berlin, im Vorfeld dieser Veranstaltung gab es Proteste seitens einer, ich würde sagen, also euphemistisch seitens einiger Israel-Kritiker, na, in Gänsefüßen. Und einige von denen hatten in ihren Social-Media-Profilen gerne rote Dreiecke zur Schau gestellt, nicht wahr? Eine ziemlich klare Aussage. Diese Menschen wollten nicht, dass ich darüber referiere, über das Historische, über dieses Bündnis zwischen Schwarzen und Juden in den USA. Die wollten nicht, dass ich hier in Berlin darüber referiere oder überhaupt.
Wie erklärst du dir das? Also normalerweise behaupten sie ja immer, Israel ist rassistisch, deswegen kämpfen wir quasi gegen Rassismus, weil wir gegen Israel sind. Das ist ja eine Begründung, die man heutzutage sehr oft hört. Aber wie kannst du dir diese Allianz von linken, queeren Menschen mit der Hamas zum Beispiel erklären?
Dummheit und Hass. Dummheit und Hass. Wenn ich über die Allianz rede ich dann auch zwangsläufig, und zwar liebend gerne, über die tragische, etwa 1500 Jahre lange Geschichte des transsaharischen Sklavenhandels. Arabischen Sklavenhandel wird auch als Sklavenhandel der Araber bezeichnet. In der Zeit schätzungsweise 20 Millionen plus Afrikaner würden versklavt. Und das war lange vor dem Beginn des auch furchtbaren, auch brutalen Sklavenhandels der Europäer. Der arabische Sklavenhandel dauerte etwa 1500 Jahre an. Das ist ein ganzes Millennium länger. 1000 Jahre noch länger als die etwa 400 Jahre des europäischen Sklavenhandels war. Und trotzdem gibt es Menschen in den Kreisen, in den pro-palästinensischen Kreisen, die behaupten, das sei nicht rassistisch geworden, das sei nur im Rahmen des damals herrschenden Kriegsrechts, dass diese Sklaven über 1500 Jahre hinweg versklavt wurden, wie zufällig in Afrika, nicht wahr, und systematisch kastriert, die Männer, selbst in den USA, wo auch Sklaven kastriert würden, gab es das ja, aber eher als Bestrafung und nicht systematisch. So all diese Brutalitäten und so weiter und so fort. Und die pro-palästinensischen Leute wollen nicht gerne darüber reden, weil die gerne ein Bild von Solidarität zwischen Schwarzen und Intifadisten verbreiten wollten. Und ja, es passt nicht ins Narrativ, dass man über diesen brutalen Rassismus der damals herrschenden islamischen Mächte spricht und so weiter und so fort. Der islamische Imperialismus ist ein rotes Tuch, etwas Verbotenes in der pro-palästinensischen Community wird nicht gerne darüber gesprochen. Und wenn, dann wird es auf eine ähnliche Weise gerechtfertigt, wie Rassisten versuchen, den Sklavenhandel, den europäischen Sklavenhandel zu rechtfertigen, oh, es sei nicht rassistisch geworden, es sei aus ökonomischer Not oder die Sklaven seien nicht so böse behandelt und so weiter und so fort und mit allen diesen Projektionen und so weiter und so fort. Es ging den Sklaven eigentlich besser durch die Sklaverei. Die pro-palästinensische, die Free Palestine Community ist nicht auf Freiheit bedacht. Ja, die Intifada hat niemanden befreit, geschweige denn Schwarze. Und es gibt eine gewisse Ironie der Tatsache da, und wer mein Buch liest, wird es auch wahrnehmen können, aber Spoiler hier, Mini-Spoiler. In den USA zum Beispiel gilt seit dem 19. Jahrhundert die Wassermelonenscheibe oder überhaupt eine Wassermelone als rassistisches Symbol, wenn in Verbindung mit Schwarzen gebracht. Weil damals herrschte, es war eine Art Vorurteil oder Stereotyp, wonach schwarze Menschen von Dingen nach der Sklaverei, nach dem Ende der Sklaverei, schwarze Menschen würden nur herumsitzen und Wassermelonen fressen. So, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass es einige Schwarze gibt, die gerne im Sorge dieser Free Palestine Bewegung oder mitmarschieren, na, mitmachen und gleichzeitig die Wassermelonenscheibe als Symbol haben. Na, das ist Realsatire. Na. Joshua Mollel, ein Schwarzer, tansanisch, in Israel, zählte zu den ersten Opfern der Hamas am 7. Oktober, zählte zu den ersten Opfern, sein Gesicht ging um die Welt. Das ist dieser junge schwarze Mann, Anfang 20, der von der Hamas vor laufender Kamera rassistisch getriezt und dann später, kurz daraufhin, tödlich gelyncht wurde. Sein Landsmann, auch Felix Clemens Matenga. Matenga ging es ähnlich, na, von der Hamas ermordet. Das Schwarzsein dieser beiden jungen Männer hat nichts bedeutet oder nichts Gutes, was die Hamas betrifft. Die Hamas hatte überhaupt keine Hemmung, diese Menschen zu ermorden. Die haben nicht darin Brüdern im Geiste gesehen, im Kampf gegen die bösen Weißen oder so. Nein, die Hamas hat diese beiden schwarzen Männer ermordet. Die waren nicht mal jüdisch, nicht mal israelisch. Einfach ermordet, getriezt und ermordet. Aber wen sollte das überraschen? Zu den Hunderten von Opfern auf dem Rave-Fest zählten mit Gewissheit zahlreiche friedliche Gegner der Netanyahu-Regierung. Auch Menschen, die sich für den Frieden zwischen Gaza und Israel eingesetzt hatten. Menschen, die in Gaza Hilfe geleistet hatten, etc., etc. Die würden einfach massakriert, vergewaltigt, verstümmelt und auf groteske Weise in beliebiger Ordnung, in beliebiger Reihenfolge auch noch dazu. Das zeigt mir, dass mit Terroristen man nichts Gemeinsames haben kann und es ist keine Befreiungsbewegung. Es ist eine Gruppierung von Massenmördern, Gruppenvergewaltigern, Gangstern, Verschleppern, und sollte in keinerlei Weise legitimiert werden und schon gar nicht durch das Mitmachen schwarzer Aktivistinnen, die behaupten würden, dass das seien Dekolonialisten. Wenn man mehr über Kolonialismus im Nahen Osten erfahren möchte, blicke nicht auf Israel, sondern auf den islamischen Imperialismus.
Ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass es sehr vermessen ist und auch ein bisschen verrückt, die Hamas oder die Hisbollah als Befreiungsbewegungen zu bezeichnen.
Du beschreibst das
in deinem Buch
vielen Kolleginnen und ehemaligen Kollegen von mir in den Medien. Sag es denen. Nein, wirklich, sag es denen. Es gibt Leute da, die ernsthaft versuchen, und vielleicht können wir meinen Artikel bei Menawatch anschneiden, die ernsthaft versuchen, eine moralische Äquivalenz zwischen Hamas und Israel darzustellen, die ernsthaft versuchen, die Intifada zu rechtfertigen. Es gibt Menschen in der Presse, die ernsthaft versuchen, die Intifada-Bewegung als Befreiungsbewegung zu präsentieren. So, eigentlich müssen wir auch häufiger darüber reden und das entlarven. Und das ist, was ich tue. Und deswegen erlebe ich auch Cancel-Kultur seitens sogenannter linksliberale Zeitungen, progressive Zeitungen etc., die nicht damit einverstanden sind. Und selbst in den sogenannten Mainstream-Medien herrscht wirklich der Gedanke, man solle die Hamas gleich behandeln wie Israel. Und das ist absurd. Israel ist eine Demokratie, eine multikulturelle, pluralistische Demokratie. Nicht perfekt, aber ein Land muss nicht perfekt sein, um sich zu verteidigen gegen das, was überhaupt keine Demokratie hervorbringen möchte. Wofür steht die Intifada? Na, wer ist die LGBTQ-Beauftragte der Hamas? Na, welche Frauenrechte würden durch die Intifada im Laufe der Jahrzehnte hervorgebracht? Die Intifada steht für Mord, Tod und ja, Fanatismus. Und viele Kollegen in der Presse begreifen nicht, dass die Hamas diesen Krieg gegen Israel nicht gewinnen möchte. Die Hamas möchte den Krieg nicht gewinnen, sondern nur ewig fortsetzen.
Du beschreibst in deinem Buch Israel ja auch als Projekt der Selbstbestimmung. Und welche Bedeutung hat denn für dich die Solidarität mit Israel gerade angesichts des wachsenden und aktuell sehr grassierenden Antisemitismus gegen Jüdinnen und Juden weltweit, muss man ja mittlerweile schon sagen?
Ja, es ist global, es ist absolut global. Längst nicht mehr auf Israel und Israelis verschränkt. Wer hätte das gedacht? Meine Solidarität mit Israel ist nicht mit einer gewissen politischen Partei da. Es ist Solidarität mit dem jüdischen Staat, einem Staat, der wiederum pluralistisch, multikulturell ist. Ich betone Sachen, ich betone Sachen, die für die Free Palestine Bewegung schwer erträglich sind. Wie gesagt, meine Frage, die ich stelle, wer ist die LGBTQ-Beauftragte für Hamas? Diese Leute von Queers for Palestine sind dadurch, die wissen nicht, was sie dazu sagen sollen, außer Genozid. Aber ich sage mal so, in Israel, eine arabischstämmige Lesbe hat das Recht, im Parlament, also als Abgeordnete der Knesset zu dienen. In welchem Nachbarland Israels dürfte beispielsweise eine lesbische Jüdin überhaupt das Recht zum Existieren haben, geschweige denn als Parlamentarier sich zu tätigen.
Kleiner Spoiler,
queere Menschen, queere Paare, Pärchen homosexuelle Pärchen in Israel dürfen seit Dezember 2023, wenige Wochen nach dem 7. Oktober, knapp ein paar Monate nach dem 7. Oktober, hat der oberste Gerichtshof in Israel entschieden, homosexuelle Paare dürfen Kinder adoptieren. In welchem Nachbarland Israels wäre das möglich? Wäre das in Gaza unter der Hamas möglich? Nein. Seit 2018 betreue ich im Ehrenamt einzelne queere Geflüchtete, und dazu zählen über die Jahre einige aus Palästina. Na? Und das sind, oder einige mit palästinensisch, einige von palästinensischer Herkunft sozusagen. Und davon einige aus Gaza, sogar zwei Schwarze aus Gaza, die queer sind. Über eine spreche ich im Buch. Und die Erfahrungen, die diese Menschen da gemacht haben, vor allen Dingen diejenigen aus Gaza unter der Hamas, in puncto Brutalität, was diese queeren Menschen da erlebt und ja knapp überlebt haben, ist entsetzlich. Ne? Viele wollten eigentlich nach Israel, weil die von Tel Aviv gehört hatten, also von der queeren Community in Tel Aviv gehört hatten. Und das war eigentlich ihr Ziel. Die sehen Israel und Israelis nicht als Feinde oder irgendetwas. Ich würde nicht sagen, dass alle unbedingt Anhänger von der Likud-Partei sind oder so, oder die Fans davon, aber die erblichen in Israelis keine Feinde. Also diese queeren Menschen, mit denen ich zu tun gehabt habe und teilweise noch zu tun habe, die rufen mich auch nachts an, weil es für sie auch ein bisschen Kulturschock ist. Dass sie haben irgendwie erwartet, dass in Europa, dass sie von Rechten, von Neonazis und von Erzkonservativen nicht gerade akzeptiert werden. Ne? Falsche Hautfarbe, falsche Religion meist, wobei einige Palästinenser auch Christen sind, falsche Sexualität etc. Aber das, womit die nicht gerechnet hatten, ja, haut sich so wichtig um. Nämlich, dass die von linken Menschen, von progressiven Menschen eher verschwiegen oder sogar verteufelt werden. Und in meiner Arbeit ist es ehrenamtlich, und ich habe es nicht alleine gemacht, habe ich festgestellt, erstens, diese Menschen von Queers for Palestine, wo sind die? Die helfen nicht dabei, die sind sehr ignorant, was Gaza betrifft. Die können nicht einmal 5 Städte in Gaza aus dem Kopf nennen, aber ganz lautstark gegen Israel protestieren. Ne? Jedenfalls, diese Menschen, die protestieren gegen Israel und sagen, die seien Queers für Gaza, die haben mit den echten queeren Menschen, die aus Palästina geflohen sind, die haben kaum Erfahrungen gemacht und wollten es auch nicht. Mir wirft die Free Palestine-Bewegung vor, wie die sagen, Pinkwashing für Bibi zu machen, da ich mich um queere Geflüchtete aus Palästina kümmere. Das passt nicht ins Narrativ, weil im Grunde genommen bestätigt es, dass sie zum Beispiel unter der Hamas brutal, auf brutale Weise behandelt würden. Und das ist schon wieder die Ironie. Was heißt die Ironie? Es ist die Scheinheiligkeit dieser Bewegung, die sich gar nicht für Freiheit, geschweige denn Frieden, interessiert. Und so, für mich bedeutet Solidarität mit Israel, mit der einzigen Demokratie zusammenzustehen, an der Seite dieser Demokratie in der Region da zusammenzustehen. So, ja, per Definition auch mit jüdischen Menschen zusammenzustehen. Ein Hashtag von mir lautet, saving Israel means saving humanity. Und Ich stehe dazu. Deswegen unterstütze ich auch den Einsatz der IDF in Gaza. Ich möchte auch absolut, dass möglichst wenige unschuldige Nichtkombattanten dadurch verletzt oder getötet werden. Ich möchte das unbedingt. Ich kenne Menschen aus dieser Region. Einige, die ich betreut habe, haben noch Familie da. Und ich hätte nichts davon. Ich hätte kein Gefühl der Freude oder so etwas daran zu wissen, dass unschuldige Menschen sterben. Aber es ist eine Tatsache des Krieges, dass Nichtkombattanten leider auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Das weiß ich auch aus eigener Militärerfahrung und überhaupt journalistisch und juristisch. Es ist zu unterscheiden, ob das absichtlich ist. Und wenn man in einem asymmetrischen Kriegsszenario ist, auch noch in einem urbanen, also in einem städtischen Umfeld, wo der Gegner auch die Zivilbevölkerung als Schutzschild benutzt, dann ist es klar, dass es nicht besonders angenehm ausgehen würde. Aber Israel dafür die Schuld zu geben, ist absurd. Es ist absolut absurd. Es ist auch völkerrechtlich ein Non-Sequitur.
Welche Erfahrungen machst du denn mit deiner Israel-Solidarität in der schwarzen und migrantischen Community in Deutschland sonst noch?
Ja, ich war auf einer Erfahrung, übrigens, wo auch Michael Friedman war, und wir haben uns das sehr gut verstanden. Das war nicht das erste Mal. Ich hatte ihn auch in Frankfurt kennengelernt. Ich war einer der 75 ausgezeichneten Storyteller zum 75. Jahrestag der Frankfurter Buchmesse. Das geschah wenige Tage nach dem 7. Oktober. Und da hatte ich ihn gesehen und dann später auf einer Veranstaltung hier in Berlin. Auf der letzteren Veranstaltung waren es etwa 95% BIPOC-Menschen im Publikum, Schwarze und andere Menschen of Color. Und zu meiner angenehmen Überraschung, meine Appelle, meine Ausrufe, meine Aufforderungen, Solidarität mit der jüdischen Community zu zeigen, stießen auf Applaus. Und ich habe auch ich habe ein Lied namens Diversity Rap auch vorgetragen, und darin sagte ich zum Beispiel: Marschierst gegen Faschisten, denn die sind ja so krass. Aber sag mal, was ist denn kein Wort gegen den Judenhass? Und es kam sehr gut an. Im Vorfeld hat es Kritik gegeben, weil die Leute meinen, die würden nicht dahin gehen, wenn ich da auftreten würde. Trotzdem war es ausverkauft. Es kam relativ gut an. Insgesamt seit dem 7. Oktober muss ich sagen, gibt es eine Art Sinneswandel da oder eine erweiterte Wahrnehmung. In den ersten Wochen und Monaten nach dem 7. Oktober war ich von der schwarzen Community sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht. Kaum öffentliche Bekenntnisse zu Israel. Dann habe ich festgestellt, dass in vielen Situationen hat es damit zu tun, dass die Leute Angst davor hatten, sich zu Israel zu bekennen. Bei der Taz schrieb ich auch darüber und bei einer anderen Zeitung auch. Hatte ich Interviews mit Klarnamen, mit einigen anderen schwarzen Menschen hier in Berlin. Und die haben sich auch dazu geäußert. Und die waren sehr klar, darüber, dass sie den Antisemitismus und auch den Israel-Hass ablehnen. Und es gibt andere, die so denken in der schwarzen Community, die aber das nicht schaffen, weil die wissen, die werden gecancelt. Und das hat jetzt mit Intersektionalität zu tun. Das ist ein Begriff, den ich auch im Buch erläutere. Intersektionalität, da handelt es sich um die Vielseitigkeit der Diskriminierung. Zum Beispiel zu sagen, okay, in dieser Gesellschaft werden Frauen benachteiligt, aber weiße Frauen stehen besser da als schwarze Frauen und so weiter und so fort. So, auch Menschen hier, die fest im Leben stehen, auch Schwarze, haben eine Meinung, die mit der Intifada nicht übereinstimmt, aber die haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn sie abweichen von dem Narrativ, das für sie im Grunde genommen, das ihnen in den Mund gelegt wird von White Saviors, von linken White Saviors, dass wenn die davon abweichen, dass die umso härter kritisiert und gecancelt werden als Weiße. Und das hat damit zu tun. Ungeachtet dessen war ich trotzdem sauer, weil Black Lives Matter den Terrorangriff als Befreiungsschlag betrachtet hat. Hat sie sogar ein Stück weit lustig darüber gemacht, was passiert ist. Das thematisiere ich auch im Buch. Da war ich mit Black Lives Matter in Guilty enttäuscht. Aber das war ein sehr Bild, weil viele schwarze Menschen, vor allem ältere schwarze Menschen wie ich, wissen von der langen Erfahrung, von der langen Allianz zwischen Schwarzen und Juden und dass wir einander gegenseitig geholfen haben und sind nicht bereit, das zu opfern für eine Ideologie, die eigenen Kinder opfert. Ich habe auch Diskussionen online nicht nur geführt, sondern auch gefolgt, einfach so auch passiv, und habe festgestellt, the angry black woman was there. Viele verärgerte schwarze Frauen sagten, die lehnen die Intifada und die Free Palestine Bewegung ab, auch aus historischen Gründen, wegen der Sklaverei und wegen der Tatsache, dass das im Gegensatz zu der Situation der Sklaverei der Europäer, dass keine Aufarbeitung stattfindet, nicht wahr? Zum einen und zum anderen, weil sie das nicht einsehen, dass sie, wie einer sagte, Selbstmordattentäter auf die Welt bringen und großzieht und so weiter und so fort. Das ist sehr pointiert, aber es bringt es auf die Spitze. Schwarze Menschen versuchen Fuß zu fassen und wollen sich nicht unbedingt in die Luft springen, aber eine Ideologie, die offen Kinder mit Suizidwesten und so zeigt, wie die Hamas das tut und so weiter und so fort. Ja, die kommt nicht so gut an bei vielen schwarzen Müttern. Wiederum, die progressive Presse hat wenig Interesse daran, diese Unstimmigkeiten zu betonen. Und die verlässt die Bahn der Bildung und Aufklärung, dann die Presse, Bildungsauftrag etc. etc. und befasst sich mit einer parteiisch motivierten Kritik gegen Israel und trägt nicht dazu bei, dass auch entlastende Angaben und entlastende Hintergründe, die für Israel sprechen könnten, an die Oberfläche kommen.
Du hast ja eingangs kurz erwähnt, dass Diskriminierungserfahrungen jüdischer und schwarzer Menschen, also Rassismus und Antisemitismus, auch oft gegeneinander ausgespielt werden.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.